Einen schönen guten Morgen hier in Riedlingen. Ich hatte eine schöne Fahrt das Donautal hoch von Ulm her. Die Sonne hat etwas gefehlt, aber sonst schöne Gegend. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal hier sein werde. Nachdem meine Gesundheit an einen Rand geführt wurde, wo ich dann den letzten Dienst im Frühjahr hier absagen musste, weil ich einfach nicht mehr so konnte, hat Gott mich doch körperlich wieder so hergestellt, dass ich auch mal zwei Predigten am Sonntag halten kann. Deshalb bin ich heute hier und ich habe den Text aus Kolosser 2, die Verse 1 bis 10, unter dem Thema die Einzigartigkeit Jesu Christi. Ich lese: Ich will nämlich, dass ihr wisst, welch gewaltigen Kampf ich zu führen habe für euch Kolosser und die in Laodicea und überhaupt für alle, die mich von Angesicht noch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, zusammengehalten in Liebe und ausgerichtet auf den ganzen Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses auf die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und des Wissens verborgen sind. Ich sage dies, um euch zu warnen, damit niemand mit Überredungskunst ein falsches Spiel mit euch treibe. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste mit euch zusammen und freue mich, wenn ich eure Ordnung sehe und die Festigkeit eures auf Christus ausgerichteten Glaubens. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so führt auch euren Lebenswandel in ihm, indem ihr in seiner Gemeinschaft verwurzelt und aufgebaut und im Glauben gefestigt werdet, so wie ihr belehrt worden seid mit überströmender Danksagung. Seht zu, dass euch niemand als Beute gefangen wegführt durch die Philosophie und leere Täuschung gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Elemente der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gelangt, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wir haben einen schweren, schönen Text. Und ich denke, dass ich zu Bibelkennern spreche heute Morgen und einiges voraussetzen darf. Mein Thema lautet ja die Einzigartigkeit Jesu Christi. Der ganze Kolosserbrief ist eine Auseinandersetzung des Evangeliums von Jesus Christus mit Ideologien und Lehrsystemen, die sich in die biblische Lehre einschleichen wollen und ihr Konkurrenz bieten oder sie kraftlos und heillos machen wollen. Und Paulus merkt, diese Auseinandersetzung geht auch bei ihm an die Substanz. Er sagt, ihr wisst, welch gewaltigen Kampf ich für euch zu führen habe für die Ekklesia, also für die Herausgerufenen von Gott zu Christus hin, die in Kolosse und in Laodicea und auch in Hierapolis sind. Paulus ist dieses Mal nicht der Gemeindegründer der Adressaten, aber er ist durch Epaphras, der im Gefängnis wohl ihn besucht hat, bestens über die Gemeindelage informiert. Vermutlich ist Epaphras der Gemeindegründer in Kolosse. Paulus sagt, es ist ein Kampf nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Menschen, die kosmischen Mächten hörig sind, deren Lehren sie in die Gemeinde einführen wollen. Verführung soll abgewehrt werden. Es ist ein geistlicher Kampf um Lüge und Wahrheit, gegen Lügemächte, im Geist der Wahrheit, in Christus, der die Wahrheit ist. Ich denke, wer auf der Plattform der geistigen Auseinandersetzung in unserer Zeit sich einigermaßen auskennt, der weiß, dass das nicht nur eine Sache in der Historie zur Zeit des Paulus war, sondern dass der Kampf weitergeht durch die Jahrhunderte und in unserer Zeit ganz besonders ausgefochten wird. Seitdem ich bewusst über Okkultthemen predige, kommen zunehmend Leute zu mir in die Seelsorge, nicht nur die irgendwie okkult belastet sind durch dämonische Dinge, die sie da so getrieben haben, durch Zauberei und Magie und ähnlichem mehr, das ist eigentlich das Einfache, sondern es kommen immer mehr Leute aus der Esoterik, die merken, dass sie sich Mächten ausgeliefert haben, unter deren Einfluss sind, die sie lehrmäßig in eine Richtung bringen, die Heil anbieten, das letztlich doch nicht Heil ist. Und wenn sie nun die Botschaft von Jesus Christus hören und was er für eine Persönlichkeit ist, den Menschen Heil zu bringen im Auftrag Gottes des Vaters, da merken sie den Vergleich und den Unterschied und kommen, da sie immer mehr merken, dass sie unter dieser Ideologie, unter Zwängen stehen, sogenannten Geistführer kommen, die ihnen sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Da kommen die kuriosesten Dinge heraus. Einmal hochkarätige Lehren, die sehr sich lichtsmäßig geben, Heil anbieten und doch auf der anderen Seite eine Gefangenschaft da ist, wo sie merken, sie bleiben die Alten. Ich denke, Paulus spricht in Epheser 6,12 nicht umsonst, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Das heißt, unsere Atmosphäre um unseren Planeten Erde herum ist besetzt von sogenannten kosmischen Mächten, transzendenten Mächten in der unsichtbaren Welt, die Einfluss nehmen wollen auf den Menschen. Parallel zu diesen Mächten, die sich wie Lichtsmächte ausgeben, aber doch Finsternismächte sind, haben wir natürlich auch die Engel des Lichts, die um uns umgeben. Und dass Menschen aus diesem Wust, möchte ich fast sagen, von kosmischer Besetzung und unseren Planeten herausgerufen werden in die Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, ist ein ganz großes Geschenk. Wir wissen nicht, was für eine Gnade wir haben, wenn wir Jesus Christus gehören dürfen, der das Licht vom unerschaffenen Lichte ist, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer ihn wirklich erlebt hat, durch und durch, mit Geist, Seele und Leib, der weiß etwas von dieser Erlösungsmacht, die in Jesus Christus liegt. Den wollen wir leben, den wollen wir verkündigen und auch in der geistigen Auseinandersetzung, in der wir in dieser Zeit und Welt stehen, auch ihn bezeugen. Also, es ist ein Kampf nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Menschen, die kosmischen Mächten hörig sind, deren Lehren in die Gemeinde einführen wollen. Also Verführung soll abgewehrt werden. Es ist ein geistig-geistlicher Kampf und dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis kann durchaus auch körperliche Strapazen haben. Wenn ich an eine primitive Szene denke, als der Paulus und Silas unterwegs waren und ihnen eine junge Frau immer hinterher schrie, das sind Männer des lebendigen Gottes, die sollt ihr hören. Aber das ist doch wahr, stimmt doch. Wieso ist der Paulus dagegen? Weil er weiß, hier ist ein Lügengeist am Werk, der nur kurz die Wahrheit sagt. Aber im Prinzip verlogen ist, es ist die Macht der Finsternis, die sich als Lichtsmacht ausgibt. Und im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, fahre weg, fahre aus. Diese Frau war sofort frei und dann bekamen sie Prügel. Und ob die Prügel bekamen in Philippi, sie wurden ins Gefängnis geworfen, der Gefängniswärter hat nachher ihre Wunden ausgewaschen. Von daher merken wir, dass das eine echte Sache war. Also es geht hier um Kampf. Die Finsternis nimmt das nicht so einfach hin, wenn sie besiegt wird. Wenn wir also im, in Philippi es mit einem primitiven Okkultismus gehabt haben, dann geht es in Kolosse und Laodicea um eine Auseinandersetzung hochkarätigen, intelligenten Verführungsgeistern der Philosophie mit Scheinheilsangeboten, also ein Kampf der Geister ist es so oder so. Am verwegensten ist es immer da, wo sich der Teufel als Engel des Lichts verstellt. Und das ist in diesem Fall so, zum Beispiel bei den selbstherrlichen Korinthern war das ähnlich. Da hat sich Satan Leute ausgesucht, an denen er sich einbringen konnte, sodass sie sich als falsche Apostel ausgaben oder als Apostel, die aber keine waren, und die Gestalt von Aposteln Christi annehmen, aber keine sind. Und das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, nimmt die Gestalt eines Lichtsengels an. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Ihr Ende wird sein nach ihren entsprechenden Werken. Also am Lebensstil, am Verhalten der Menschen kann man auf die Dauer dann herausfinden, auch wenn man hinter die Kulissen sieht, welcher Geist einen Menschen umtreibt. Das werden auch wir gefragt als Christen. Stimmt unsere Heiligung? Führt Jesus Christus die Herrschaft in mir bei Tag und bei Nacht, da wo ich verheiratet bin, da wo ich Kinder habe, da wo ich Nachbarn habe, da wo ich arbeite? Ist Jesus Christus mein Regieführer, der mein Denken, mein ganzes Wesen gestaltet? Da stellt sich heraus, wie echt wir sind in der Jesus-Nachfolge oder eben nicht. Also Jesus gehörende Menschen haben in Christus ein Höchstmaß an Erlösung und himmlischer Berufung, sodass sie durch das Angebot in den Religionslehren nicht Bereicherte sein können, auch nicht Verarmte, obwohl sie das auch wären, sondern in dem Fall wären sie Verführte. Und verführt sein ist was Schlimmes. Diese Tragik kommt bei Verblendeten spätestens dann auf, wenn sie eines Tages vor Christus, dem Allherrscher, stehen und dort dann ihr Leben aufgeblättert wird, wer sie bestimmt hat und in wessen Auftrag sie nun so fromm religiös gehandelt haben. Da werden welche aufstehen und sagen, ja Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Haben wir nicht gar Dämonen ausgetrieben, Wunder getan? Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt, das war nicht von mir. Da müssen irgendwelche andere Mächte, die sich wie ich bin, ausgegeben haben und denen seid ihr auf den Leim gegangen. Ich war's nie, geht weg von mir, ihr seid Übeltäter. Wir merken hier, was da alles auf dem Spiel steht. Oder aber dann heute schon, wenn sich die Wahrheit der apostolischen Botschaft im umfassenden Sinne aussetzen, wirklich an der Schrift prüfen, wenn das Wort Gottes sie durch und durch treffen darf, so wie in Hebräer 4,12 folgende, denn lebendig ist das Wort Gottes und wirksam und schärfer schneidend wie als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend, bis es Seele und Geist, Gelenke, Mark voneinander trennt und ein Richter der Überlegungen und Gedanken des Herzens ist. Wenn ich mich so vom Wort Gottes treffen lasse und buchstäblich auch geistlich sezieren lasse, um hier klar zu werden durch das Licht des Wortes Gottes, dann werde ich diese Falschlenkungen erkennen und mich von ihnen distanzieren und Christus zuwenden. Es ist so wichtig, dass wir unsere Position in Christus, dass wir uns dieser ständig im Klaren sind. Nochmal zu unserem Text. Kolosser 2,4,7, ich sage dies, um euch zu warnen, damit niemand mit Überredungskunst ein falsches Spiel mit euch treibe. Denn wenn ich auch im Fleische abwesend bin, so bin ich doch im Geiste mit euch zusammen. Er ist also mit diesen Leuten verbunden. Sie sind eine Körperschaft unter dem Haupt Jesu Christi, Ekklesia, ein Verbund, ein Geist. unter einer Berufung eines Gottes, eines Mittlers, Jesus Christus. Und freue mich, wenn ich die Ordnung, sozusagen die Kampfaufstellung sehe, die Festigkeit eures auf Christus ausgerichteten Glaubens. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so führt euren Lebenswandel in ihm, indem ihr in seiner Gemeinschaft verwurzelt und aufgebaut im Glauben gefestigt werdet, so wie ihr belehrt worden seid, mit überströmender Danksagung. Das ist also nun die große Sache. Mit Jesus Christus verbunden durch den Tag gehen ist die beste Bewahrung. Dass die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn stattfindet. Und Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Und somit auch, wenn es bei uns hell ist, kann das Zwielicht uns nicht bezirzen. Finsternis ist auch da am Werk, wo sich die kosmischen Mächte der Finsternis eben gerade als Heilbringer ausgeben. Das ist das Schwierige. Und dazu sagt Paulus in Kolosser 2,8, seht zu, dass euch nicht jemand als seine Beute gefangen führt durch die Philosophie. Denn nachher ist man Sklave dieser Philosophie und leere Täuschung, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Er führt hier Elemente der Welt, so der Übersetzer. Dieses Doicheia, das hier im Griechischen steht, kann auch mit Mächten der unsichtbaren Welt wiedergegeben werden. Wir müssen es hier mit einer hochkarätigen Verführungsstrategie zu tun haben, die auch in der Lage zu sein scheint, Ekklesia zu verführen. Verführung ist raffiniert. Raffinesse ist eine Überfeinerung oder Durchtriebenheit oder Schlauheit. Verfolgung kann eine Gemeinde ausrotten, Verführung zu innerer Aushöhlung führen, sodass sie zwar noch existiert, aber nicht mehr als Ekklesia, nicht mehr als Körperschaft Jesu Christi, sie steht unter dem Einfluss falscher Geister. Vor einiger Zeit saßen etwas älteres Ehepaar mir gegenüber, die große Not hatten mit ihren drei Töchtern. Herangewachsene Töchter, so um die 30, ledig, die mit ihnen einst in die evangelikalen Gemeinden gingen, die sie als Eltern besucht haben, dort die Information von Jesus Christus haben und sich inzwischen der Esoterik ausgesetzt haben. Die sozusagen sich von ihren Eltern nun distanzieren und sie sagen, ihr seid blöd, ihr seid dumm, und das, was in der Bibel steht, das ist nicht die letzte Wahrheit, die haben wir jetzt aufgrund der Esoterik. Es ist ja eben das Tragische, dass gerade in unserem Wohlstandsland, in den Bücherregalen der Buchhandlungen eine Menge esoterischer Literatur angeboten wird. Im Vergleich zur biblischen Literatur ist das eine Übermenge und die Leute sich eben davon beeinflussen lassen. Tragisch ist es, wenn es auch solche tun, die einmal gute, klare biblische Botschaft gehört haben und sich darüber bringen lassen. Wahrscheinlich haben sie nie den Inhalt dieser biblischen Botschaft in ihrem Leben erlebt und das ist Jesus Christus als Person, der als Person in ihr Leben reingekommen ist, der nun anfängt, ihr Leben zu gestalten, weil sie das wollen und so nun eben rüberkamen. Ja, da kommen Botschaften rüber, mit denen sie nun ihre Eltern traktieren und die Eltern nicht wissen, was sie machen sollen. Alle drei sind unfähig zu arbeiten. Hochintelligent Hartz-IV-Empfänger. Ich habe den Eindruck, so mancher Hartz-IV-Empfänger liegt auf dieser Ebene, weil er mit dem Leben nicht zurechtkommt, durch Beeinflussung, weiß von ich was, sei es durch Leidenschaften bei sich selbst oder durch andere Mächte. Natürlich gibt es auch echte Hartz-IV-Empfänger. Aber wir müssen hier sehr vorsichtig sein, auf einer falschen Weise ein Bedauernis auszudrücken. Auf jeden Fall haben wir es mit Einflüssen aus der Transzendenz zu tun, deren Leben diese Leute nun bestimmt. Paulus warnt hier vor Verführung. Insofern ist die schlimmer, weil der Verführte in die Verführung einwilligt, ohne zu merken, was mit ihm passiert, im Glauben, er sei recht. Im Kolosserbrief geht ja auch, der Kolosserbrief geht ja auch an die Gemeinde von Laodicea. Und Laodicea, von der wissen wir mehr durch das Sendschreiben Jesu an Laodicea. Und was Jesus in diesem Sendschreiben vom Himmel her der Laodicea-Gemeinde sagen muss, ist genau die Verführung. Eine Verführung zu einer Überheblichkeit und Einbildung, wir sind richtig und die anderen sind falsch. Lesen wir einmal das Sendschreiben, ich zitiere ein paar Sätze daraus. Weil du sagst, ich bin reich, ich habe Reichtum erworben, mir fehlt es an nichts, und nicht weißt, dass du elend, erbärmlich, arm und blind und bloß bist, so gebe ich dir einen Rat, kaufe Gold von mir im Feuer geläutert. Das wäre ein Bild für die Heiligung. Damit du wirklich reich bist, weiße Gewänder, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Hier geht es also um Reinigung von den Sünden, die nicht stattfinden. Und Salbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst, hier geht es um den geistlichen Durchblick. Diese Gemeinde ist von sich so eingenommen, eingebildet durch Verführung anderer Mächte, dass die Grundlagen nicht mehr da sind, die einen Christen auszeichnen. Also wir können sagen, im Sendschreiben an Laodicea sieht man das Ergebnis der gnostischen Verführung, also der Erkenntnisverführung, zu total geistlicher Verblendung. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen und ein paar Gedanken wiedergeben zur Religionsphilosophie der Gnosis. Es klingt vielleicht sehr wirklichkeitsfremd für uns heute, ist es aber überhaupt nicht, wenn man in der Materie sich einigermaßen auskennt, was heute angeboten wird, gerade auf der Ebene der Esoterik, dann möchte ich sagen, das ist Gnosis Neuauflage heute. Der Ursprung, also das, was ich jetzt sage, ist nicht meine Meinung, sondern das lehrt sozusagen der Irrlehrer. Der Ursprung des Menschen sei akosmisch, das heißt außerhalb des Universums. Das heißt, der Mensch stamme von außen, seine Menschwerdung in die Materie, also in diesen Körper, in die materielle Welt, gleiche einer Gefangenschaft in der Fremde. Wir seien also hier in der Fremde, weit weg von seiner Herkunft also und unter Engelmächte gestellt. Wobei hier offen gelassen ist, wer die Engelmächte sind, ob das Engel des Lichts sind oder gefallene Engel unter Satan. Was ihm noch aus der Urheimat, also des Überhimmlischen, geblieben ist, des Außeruniversellen, ist lediglich seine Seele gleich einem Samen, göttlichem Samen, das heißt das Göttliche in ihm. Dieser schlafende Same muss durch Erkenntnis, also Gnosis, und Erkenntnis ist das deutsche Wort für Gnosis, zum Keimen gebracht werden. Dieser göttliche Same ist durch die Herrschaft der Welt im Leibe, im Körper des Menschen wie eingekerkert, also durch die Herrscher der Welt wie eingekerkert. Diesen Sachverhalt wissen die meisten Menschen nicht. Also wer keine Erkenntnis hat, weiß nicht, warum er ist, wie er ist und warum er in dieser Welt ist und weiß nicht, woher und wozu unseres Menschseins und dergleichen mehr. So sagen die Gnostiker. Durch Erkenntnis wird der Same keimen und dem Menschen seine autonome Göttlichkeit, also seine selbstständige Göttlichkeit wecken und wachsen lassen. Die Gnosis, die Erkenntnis an sich, ist bereits der Weg zur Vergöttlichung. Er hat somit Unsterblichkeit und kehrt zurück ins Akosmische, also außerhalb des Universums, ins Außerkosmische, eine sogenannte Gottheitssphäre. Der Gnostiker ist also materiefeindlich, sein Leib ist ihm ein Hindernis oder Gefangenschaft, er sucht sich dessen zu entledigen, denn die Materie ist der Sitz der Begierden. Durch einen Ruf von außen, also dem Akosmos, geht nun die Vergöttlichung in Szene, Über entsprechende Weihen und Geheimlehren und Magieformen besitzt er endgültige Unsterblichkeit und wird bei seinem Sterben, bei seinem Tode ins sogenannte Pleroma, heißt eigentlich Fülle, in das Reich des Lichts eingehen. Die Samen, Seelen, Geist der Ungeweihten, also der Menschen, die nicht in die Gnosis überwechseln, kommen nicht zu dieser Fülle, Pleroma. Sie werden durch Engel, kosmische Mächte, in den Materieprozess zurückgestoßen, über viele Reinkarnationen, also Seelenwanderungen, das merkt man, wie nah wir am Buddhismus, Hinduismus sind, Seelenwanderungen gelangen auch sie zur Erkenntnis und somit zum Gottsein. Um die Materie, also den Leib, das Gefängnis, in dem wir sind, abzustreifen, helfen ihm Gesandte Gottes, gewisse Geistführer, eben dieses Dolchaya, diese Elemente. Und wenn ich das Wort Geistführer habe, bin ich sofort in der Esoterik. Dort habe ich sie wieder, diese Geistführer. Und es gibt nun zwei Möglichkeiten, sich aus dieser körperlichen Gefängnissituation zu befreien, indem ich entweder mich dem Libertinismus verschreibe, das heißt einer gewissen Freiheit, indem ich meinen Körper durch entsprechende unsittliches Benehmen ihn kaputt mache, bis hin zum Kultsex. Deshalb gibt es auch in den Religionen die Tempelprostitution, die hat damit etwas zu tun, um hier den Leib abzutöten, indem ich ihn kaputt mache, so übertrieben ihn auslebe mit entsprechenden zerstörerischen Mitteln, dass er sozusagen mir nicht mehr Gefängnis sei. Oder aber im totalen Gegenteil, indem ich ein asketisches Leben führe, durch Rituale halten, Tage halten, entsprechende Kultpraktiken und Kasteiungen auch so meinen Körper unfähig mache, mir noch ein Hindernis zu sein. Fazit: In Kolosse und Laodicea breitet sich diese Lehre aus und schleicht sich in die christliche Lehre ein. So vergöttlicht sich der Mensch nach der Gnosis ohne Christus. Das war also eine Kurzform einer hoch angelegten, intelligenten, angeblich intelligenten Lehre. Diese drei Töchter, von denen ich sagte, die haben sich dieser Lehre ausgesetzt. Sie haben ihre Eltern mit einem Schrieb zum Beispiel konfrontiert, Channeling mit Elias. Also sie haben Kontakt zu Elias, wer dieser Elias auch immer sei. Und die Inhalte der Botschaft dieses Elias geben ziemlich genau diese Gnosis-Doktrin wieder. Also es ist in unserer Zeit. Oder ich habe vor einiger Zeit mal einen Engelsbrand bei Pforzheim Dienst getan. Da hat mir ein junges Ehepaar einen Flyer in die Hand gedrückt, dass es dort eine Gruppe gibt in Engelsbrand, die mit diesem Flyer einlädt zu einem Buddha-Christ-Tempel. Neos Christos, Verein für neues Christusbewusstsein. Man staune, was man alles so zusammenbringen kann, Buddha und Christus. Leute, die keine Ahnung haben, was mit Buddha eigentlich los ist, denken, hör endlich einmal auf, zu Ende mit dem Religionskrieg, jetzt haben wir Religionsfrieden, jetzt nehmen wir beide Heilbringer, Buddha mit seiner Philosophie und Christus. Neos Christos, Verein für Christusbewusstsein. Ich habe mir das dann so etwas angeschaut und dachte, naja, in der Esoterik werden die Leute nun auch für die buddhistische Lehre offen, und wenn ich zum Dehner beim Einkaufen gehe, in dieses Gartenzentrum, dann ist eine Abteilung voller Buddhas in aller Größen, werden hier angeboten für unsere Häuser und Gärten. Wo sind wir Deutschen hingekommen? Und wenn da beschrieben wird von diesem Neos Christus, Verein für Christusbewusstsein, es geht nur über Aufklärung, sagen sie, Bewusstseinsschulung und Heilung des ganzen Menschen. Dafür haben wir mit unserem Buddha-Christ-Tempel einen Platz geschaffen. Freude, Heilung, Spiritualität. Und dann kommen Begriffe vor, ich kann nicht das Ganze vorlesen, sonst habe ich nicht Zeit fürs andere. Schamanische Arbeit steckt drin, Astrologie, dann sind wir im Bereich des Okkulten voll. Meditation und sang, wer ist der Sat sang? Satan sang. Die Liebe des Göttlichen durch die Christusenergie zu erfahren. Hier könnte ich mir vorstellen, haben wir genau diese Situation, wo Jesus dann eines Tages sagt, ich habe euch nie gekannt, es war nicht von mir. Geht von mir, ihr Übeltäter, ihr wart nie in meinem Bereich. Und diese Sache mit eben der Esoterik wird durch dieses Channeling mit diesem sogenannten Elias, ist niemals der Elias der Bibel, der würde so etwas nicht sagen, eigentlich voll identisch. Also, wir stehen in einer Situation der Auseinandersetzung, wo ich denke, wir sollten hellwach sein. Es geht quasi in der Gnosis darum, die Erkenntnis der Erkenntnis ist die Rettung. Dann bist du auf dem ewigen Trip. Also wenn die Erkenntnis dieser Erkenntnis bei mir stattfindet, das ist es schon, das reicht. Ich habe dann so für mich gedacht, als ich mich da vorbereitete zu dieser Predigt, wir haben ja einen ähnlichen fragwürdigen Trick oder eine ähnlich fragwürdige Formulierung innerhalb unseres christlichen Glaubens. Ich würde es einmal so sagen, der Glaube an den Glauben. Ich glaube auch etwas. Ja, was denn? Die Dämonen glauben auch und zittern. Sagt noch gar nichts. Der Glaube an den Glauben ist nicht die Wahrheit. Natürlich ist der Glaube eine biblisch-geistliche Disziplin, aber immer an was? Ich glaube an Jesus Christus. Aber der Glaube ist nie eine selbstständige Größe ohne diese Person, der Anfänger und Zielführer des Glaubens ist. Also, ich glaube nicht an den Glauben, sondern ich glaube an Jesus Christus. Und bei uns gibt es auch Erkenntnis im biblischen Sinne. Aber es ist nicht die Erkenntnis der Erkenntnis, sondern es ist die Erkenntnis Jesu Christi, indem ich Jesus Christus erkenne, das heißt im Klartext, Jesus Christus erkennen bedeutet, er kommt bei mir rein und füllt mein Leben aus und gestaltet mich. Ist das bei Ihnen so? Wenn Sie diese Frage mit nach Hause nehmen und eines Tages oder sofort positiv beantworten können, waren Sie nicht umsonst hier heute Morgen. Aber ich bin der Überzeugung, es wird hier sonst auch gepredigt. Also, wie sagt das Paulus? Damit ihre Herzen ermutigt werden, zusammengehalten werden in Liebe und ausgerichtet auf den ganzen Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, auf die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus als Person. Und wenn ich an Jesus Christus glaube, dann heißt es im Klartext, Jesus Christus glaubt seinen Glauben durch mich hindurch zu Gott dem Vater, in dem alle Schätze der Weisheit und des Wissens verborgen sind. Da kann Esoterik, da kann Gnosis nicht konkurrieren zu dem, was in der Person Jesus Christus ist. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gelangt, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und jetzt käme ich eigentlich erst so richtig zu der Einzigartigkeit Jesu Christi. Aber das andere musste einfach aufgrund des Zusammenhanges willen im Vorfeld angesprochen werden. Nur wer das wahre Licht kennt, durchschaut das Irrlicht. Ich bin seit einigen Monaten mit einer Frau konfrontiert, die war Reiki-Meisterin, dritten Grades. Die konnte Kranken heilen. Sie sagte, wenn ich den Leuten die Hände auflegte, dann wurden meine Hände ganz heiß und die Kranken wurden gesund. Sie war also voll der Überzeugung, die Geistführer, die über ihrem Leben sie nun benutzen und zum Segen für andere einsetzen, das ist die Wahrheit. Das ist das Licht. Zumal sie auch Dinge erlebt hat, wo man sagen muss, das kann einen schon aus dem Häuschen bringen. Das war vorher eine mit Sexualität umgetriebene Person zu allem Obszönen und sittlich Unmöglichen fähig. Als sie ihren Geistführer bekam, war sie auf einmal von diesem Sextrieb frei. Ich habe zu ihr gesagt, das war nichts anderes, als dass die Mächte, die sie vorher im Sextrieb gehalten haben, die kommen jetzt auf der religiösen Schiene zu ihnen. Aber sie sind unter den gleichen Mächten geblieben. Sie hat mir das dann bestätigt. Sie sagte, inzwischen habe ich Jesus Christus kennengelernt. Und das, was ich vorher an sogenanntem Gutem tat, unter meinen Geist führen, in der Esoterik, im Reiki, das war alles Licht der Finsternis. Ein Satz von ihr, den habe ich mir übernommen, weil ich dachte, der ist ja treffend. Das war Licht der Finsternis, aber nachdem ich Jesus Christus kennengelernt habe, das Licht vom unerschaffenen Lichte, weiß ich, was Verführung ist. Und sie hat ein großes Anliegen, die Leute, die sie vorher als Reiki-Lehrerin verführt hat, mit Jesus Christus zu konfrontieren. Dafür lebt sie jetzt noch. Aber ich will nur sagen, wo Jesus Christus in das Leben eines Menschen gekommen ist, da ist die Wahrheit gekommen. Göttliche Wahrheit, wie die Dinge wirklich liegen. Und das wirkt sich aus. Deshalb Kolosser 1,12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Also Jesus ist der totale Gegensatz zu den kosmischen Finsternismächten und Ideologieverursachern. Jesus ist niemals einer unter den vielen Religionsstiftern. Er ist unvergleichlich. Man kann Buddha mit Jesus nicht vergleichen, das geht gar nicht. Buddha sagt von sich selbst, dass er ein sündiger Mensch ist. Und er wollte aus seinem Sündentrieb herauskommen und versucht nun aufgrund der Philosophie Buddhas auf dem Wege der Reinkarnation irgendwie in das sogenannte Nirvana zu gelangen, um nicht mehr reinkarnieren zu müssen. Denn nochmal zurückkommen in dieses Leben ist ein Fluch. Und kein Segen. Das sieht er so. Reinkarnation ist keine lukrative Sache, sondern ist ein Fluch. Vor allem, wenn man dann zurückversetzt wird in niedere Lebenswesen, als man vorher war, aufgrund von Strafe, weil das Karma eben im letzten Leben nicht so gut ausgebildet werden konnte, wie es ausgebildet werden sollte. Jesus ist also einer, der einen ganz anderen Weg mit uns geht. Er ist ohne Sünde. Er ist zwar den ganzen Versuchungen dieser Weltzeit ausgesetzt gewesen, doch ohne Sünde. Er kommt tatsächlich von Gott, dem Vater, als sein Beauftragter und kann mit Fug und Recht sagen, ich bin das Licht der Welt. Dieses Ich bin ist eigentlich die Namensformel Gottes des Vaters. Ich bin, der ich bin. Das absolute, universale Ich, Schöpfer aller Dinge. Und dieser Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird keinesfalls in der Finsternis seinen Weg gehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er sagt den Kritikern aus dem Judentum, aus dem Pharisäertum, ihr seid von unten. Ich bin, hier haben wir wieder dieses Ich bin, von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich aber bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dann fragen sie ihn, wer bist du eigentlich? Die haben noch nicht kapiert, dass er wirklich der Gesandte Jahwes ist. Der Ich bin, der gekommen ist, sie zu erretten aus ihren Sünden, und zwar dort am Kreuz auf Golgatha, an das sie ihn brachten. Das ist eine gewaltige Sache. Jesus ist der außerirdische Primär, der tatsächlich aus dem Überhimmel Gottes kam. Jesu prähistorische Position als Sohn des Vaters des Lichts war ja schon immer bei Gott in dessen Herrschaftsbezirk im himmlischen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem ist über allen Himmeln. Dort ist die Stadt Gottes. Dorthin haben wir Berufung durch Christus, wenn wir mit ihm den Weg gehen bis zum letzten Ziel. Also eine großartige Zukunft. Wir brauchen nicht Erkenntnis im Sinne der Gnosis und der gnostischen Lehre, sondern wir brauchen Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, zu Gott, dem Vater. Und Gott, der Vater, ist im himmlischen Jerusalem. Das ist seine Regierungszentrale schon immer gewesen, bevor es Universum gab. Sein, in Kolosser 1,15 ist sein Sein und sein Wirken beschrieben in einer Weise. Jesus Christus, er ist Gottes des unsichtbaren Ebenbild, Erstgeborener aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was in den Himmeln und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne, Hoheiten, Herrschaften oder Gewalten. Alles wurde durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat in ihm seine Existenz und seinen Bestand. Können wir Jesus Christus höher beschreiben, wie Paulus es hier tut? In Kolosser 1,15 folgender. Das ist der, an den sie glauben. Das ist der auch ihre Probleme heute zu bewältigen vermag, der ihrem Leben Hoffnung geben kann, auch wenn sie wissen, dass sie sterben. Ich habe zum Beispiel Metastasen in den Knochen und ich habe kürzlich von meinem, nach einem erneuten Knochenszintigramm erfahren, dass sie nicht weg sind, dass sie sich sogar etwas verdichtet haben in ganz bestimmten Bereichen meines Skeletts. Aber was tut's? Ein Leben auf Abruf haben, das haben sie ja auch, nur dass sie es nicht wissen, wann. Ich weiß es zwar auch nicht, wann, aber für mich ist es jetzt existenzieller, ein Leben auf Abruf zu haben, aber nachdem ich durch Jesus Christus, diesen herrlichen Herrn, ewiges Leben habe, ist das ja eigentlich das Ereignis der Zukunft, das Zeitliche zu verlassen und das ewige Leben in Christus nun de facto anzutreten. Das macht mein Leben nicht traurig, sondern weil ich die Hoffnung in Christus habe, bin ich zuversichtlich. Weil Christus mein Herr geworden ist und mein Leben gestalten will und ich sage, ja, Herr, tu's. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als von dir ein gestaltetes Leben zu haben. Also wollen wir den Schöpfer aller Dinge eintauschen mit untergeordneten Geistern, die sich gerne als Lichtsmächte ausgeben und gar keine sind? Niemals. Er ist ja das Haupt jeglicher Herrschaft und Gewalt. Nicht nur der Ekklesia ist auch das Haupt aller kosmischen Mächte, sagt Paulus. All diese Mächte, die sich da so groß ausgeben. Also, wir könnten jetzt dieses noch weiter ausbauen, aber ich denke, das darf ich heute Morgen aus Zeitgründen nicht tun. Auf jeden Fall, wir haben Hebräer 1 gelesen, passt genau hier rein, wo es heißt in 2,4, Gott hat zuletzt gesprochen durch Jesus Christus, den er eingesetzt hat zum Erben des Alls, durch den er auch die Weltzeiten gemacht hat. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters und die Ausprägung seines Wesens und trägt das All durch das Wort seiner Kraft. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden bewirkt hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in den Himmelshöhen niedergesetzt und ist umso erhabener geworden als die Engel, wie er einen vortrefflicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Also mit Jesus Christus in Lebensgemeinschaft zu leben, ist in der Tat das Maximale, was in unserem Leben passieren kann. Wir brauchen als Christen keine Duckmäuser sein. Wir müssen nur unserer Sache sicher sein in Christus. Wenn wir da zu Hause sind, dann können wir mit den anderen diskutieren. Können ihnen sagen, sag mir, wer ist dein Gott? Ich sag mir, wer ist mein Gott? Wo führt dich dein Gott hin? Und ich sag, wo führt mich mein Gott hin? Was hat dein Gott aus deinem Leben und deinem Lebensstil gemacht? Und ich kann ihnen schauen lassen, was mein Gott durch Jesus Christus mit meinem Leben und meinem Lebensstil gemacht hat, beziehungsweise er bringt seinen bei mir ein. Ich kann mich sehen lassen, auch da, wo niemand zuguckt. Ist das bei Ihnen auch so? War bei mir nicht immer so. Es gab Zeiten in meinem Leben, da sage ich, hoffentlich sieht mich niemand, was ich jetzt gerade tue. Das waren keine guten Zeiten. Da hatte ich Jesus nicht voll drin in mir als Herrn und Regieführer. Aber das will sich ja ändern im zunehmenden Prozess der Heiligung, dass er Herrschaft bekommt über Geist, Seele und Körper. Und das ist Freiheit. Freiheit von der Sünde zu einem Leben in Wahrheit und im Licht. Amen. Soll ich noch beten? Ja, dann wollen wir uns erheben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist jetzt. Im Wort und im Geist. Nicht nur um uns, sondern in so manchem, bei dem du hast rein dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben in der Bibel, damit wir wissen, wer du bist und an wen wir da glauben. Und wozu wir glauben und was wir für ein Lebensziel haben, eben bei dir im himmlischen Jerusalem als deine Mitarbeiter. Herr, lass uns diesen Auftrag immer deutlicher erkennen, dass wir mit dir als deine Mitarbeiter eine Dienstfunktion haben, auch in der künftigen Zeit unseres Seins. Danke, Herr, dass du uns in diese Gnade geführt hast. Und wir dieses Vorrecht haben dürfen durch deine Güte und Barmherzigkeit und durch den Willen Gottes des Vaters. Hab Dank. Amen.